Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für all eure Gebete. Das letzte Mal, wo ich hier stand, war ja nicht ganz so positiv, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ja viele für mich gebetet haben. So geht es mir einigermaßen besser. Im Grunde ist es bei mir so gerade wie mit so einem Akku, der nicht mehr ganz auflädt. Es reicht immer für eine kurze Zeitspanne die Kraft und dann ist sie weg. Und so habe ich für mich heute beschlossen, dass ich heute meine Kraft, die ich habe, die Gott mir schenkt, für diese Predigt auch in Anspruch nehmen möchte. Und danach, denke ich, ist schon erstmal wieder Schluss. Also da entschuldigt bitte, wenn ich hier nicht allzu lange hinten stehe, dann hinterher, da brauche ich einfach wieder Ruhe. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass ihr für mich betet. Das habe ich wirklich gemerkt, das hat mir sehr, sehr gut getan. Heute möchte ich über Anbetung sprechen. Ein Thema, was sehr umstritten ist. Worship, Gottesdienste und sowas. Man hört es immer wieder und weiß nicht so ganz genau, was man davon halten soll. Und ich möchte einfach mal anschauen, was eben die Bibel auch über Anbeten sagt, wie das geht und was da wichtig ist. Zunächst eine kurze Begebenheit, die auch mich sehr angesprochen hat, weil sie doch etwas verdeutlicht. Als John F. Kennedy Präsident der Vereinigten Staaten war, und das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her, und damals war es noch, also vor dem Präsidenten hatte man unheimlich Respekt, der war so fast so ein Wesen vom höheren Stern. Und zu der Zeit hat die Zeitschrift Life Bilder von seinen Kindern John Jr. und Caroline veröffentlicht, wie sie im Oval Office, also in dem Büro, was man immer ab und zu mal in den Nachrichten sieht und wo die wichtigsten Entscheidungen der Welt getroffen werden, da spielen diese beiden Kinder mit ihrem Spielzeug auf dem Boden vor dem Präsidenten. Und diese Bilder sind eingeschlagen. Da ist der mächtigste Mann der Welt in diesem Oval Office mit diesem roten Telefon oder was auch immer, so direkten Draht zu den Russen. Damals war es ja dann auch noch schwierig, so diese Beziehungen der Länder zueinander. Und da waren zwei Kinder und die sagten zu diesem Präsidenten, Papa. So ganz innige, enge Beziehung. Und ich denke, in einem ähnlichen Zwiespalt, in einer ähnlichen Ambivalenz sind wir auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir haben einen allmächtigen, allgewaltigen, einen heiligen, einen herrlichen Gott. Und wir dürfen Papa, Abba heißt nämlich eigentlich Papa, zu ihm sagen. Lange Zeit wurde in den Kirchen die Distanz zu dem fernen, heiligen Gott betont. Deshalb auch diese Riesenkirchen, die gleich Ehrfurcht einflößen sollten und einem zeigen, wie klein man doch als Mensch ist. Und so fängt man unweigerlich an zu flüstern, wenn man in so einer Riesenkirche ist. Das ist so furchteinflößend. Und dann kam die Aufklärung. Wir haben festgestellt, Jesus ist unser Bruder, Gott ist unser Papa und Gott ist unser Kumpel geworden. Und das stimmt auch, zumindest so ungefähr. Und so ist vielleicht in der Zeit diese Größe und Heiligkeit Gottes verloren gegangen. Und als ich mich mit der Offenbarung beschäftigt habe, ist mir auch klar geworden, wie wichtig auch gerade in der Endzeit das Thema der Anbetung ist. Und so finden wir in Offenbarung 15, Vers 4, im Grunde in der Folge von zwei Kapiteln, wo Anbetung eine ganz große Rolle spielt, den Text, über den ich heute sprechen möchte, eigentlich nur den Teil eines Textes, der mir wichtig geworden ist, wo es heißt in Offenbarung 15, Vers 4, und das war übrigens auch mal ein Jahresmotto im Jahr 2002, da heißt es, Offenbarung 15, Vers 4, alle Völker werden anbeten vor dir. Das ist So im Mittelteil des Textes. Wenn wir uns also anschauen, wie oft in Kapiteln 13 und 14 Anbetung eine Rolle spielt, und wir zählen das mal durch, das ist übrigens eine ganz interessante Sache, da kann man auch feststellen, worum es in Texten wirklich geht, indem man die Worte, die immer wieder vorkommen, einmal durchzählt und sich genau anguckt, wenn man das als Hauptpunkt nimmt, was bedeutet der ganze Text? In den Kapiteln 13 bis 14 wird also 8-mal das Wort anbeten gebraucht oder beten an oder beteten an oder so. Und wenn man bedenkt, dass dieses Verb nur 24 Mal in der Offenbarung vorkommt, also ein Drittel kommt in diesen zwei Kapiteln vor, dann ist das doch schon sehr erstaunlich. Das Neue Testament kennt übrigens noch 15 andere Worte, griechische Worte für anbeten. Das heißt, wenn dieses genau dasselbe Wort immer wieder auftaucht, und das griechische Wort dafür ist proskyneo, dann hat das eine besondere Bedeutung. Die sprachliche Wurzel dieses griechischen Wortes heißt eigentlich sich beugen, um jemanden Hand oder Fuß zu küssen. Das war also ein Brauch, den man vor Götterbildern praktisch benutzt hat. Man hat also da die Götterbilder geküsst, so wie zum Teil auch das mit den Heiligen in der katholischen Kirche noch ist. Und hat so gesagt, ich unterwerfe mich diesem Gott. Dieser Gott gehört zu mir. Und dies sich vor jemandem zur Erde werfen, bedeutet auch jemandem da sich ganz zu unterordnen und zu unterwerfen. In der Offenbarung wird ganz klar gesagt, dass nur Gott würdig ist, angebetet zu werden. Auch Engel weisen diese Proskynesis, also die Anbetung, zurück. Zweimal steht ganz deutlich drin, als Johannes so einen ganz besonders ehrfurchtgebietenden Engel verehren will, sagt er, nein, bete nicht mich an, bete Gott an. Es geht also hier nicht um eine religiöse Symbolhandlung, ob mich nun so oder so anbeten muss, im Knien oder im Stehen oder wie auch immer, sondern es geht grundsätzlich darum, jemandem zu gehorchen, den eigenen Willen dem Angebeteten zu unterwerfen. Anbeten, also Gott anbeten bedeutet also, ihm die höchste Souveränität, die höchste Herrschaftsgewalt auch über mich und mein Leben zuzugestehen. In einer Zusammenfassung von adventistischen Predigern auf einem Symposium zur Offenbarung heißt es zu diesem Verb, diese Art der Anbetung ist nicht nur das einfache Bekenntnis, dass Gott alles ist, auch nicht die bloße Bewunderung seiner unendlichen Vollkommenheit, noch ein Erzittern vor seiner überlegenen Majestät. All das gehört dazu. Aber Anbetung besteht grundsätzlich aus einer freiwilligen Unterordnung unter Gott und einer völligen Unterwerfung unter seinen Willen. Anbetung ist im Grunde die Übergabe des Ichs an Gott. Es ist ein Lebensstil, der sich durch absolute Loyalität auszeichnet. Anbetung bedeutet also hier freudigen Gehorsam von ganzem Herzen und ganzer Seele dem Schöpfer gegenüber. Das entscheidet jeder für sich selbst. Niemand wird nur aufgrund von Familientradition oder aus Gewohnheit richtig anbeten, sondern es geht hier gerade in der Endzeit um eine bewusste Entscheidung gegen gesellschaftliche Gepflogenheiten. Im 13. Kapitel der Offenbarung wird gezeigt, dass auch der Teufel durch seine Handlanger, das Tier und sein Bild, um Anbetung buhlt. Auch sie wollen Anbetung haben. Die Menschen sollen gezwungen werden, das Tier und sein Bild anzubeten. Der Teufel lässt halt den Menschen keine Glaubensfreiheit, sondern er baut in der Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu sein Reich hier auf der Erde massiv aus. Babylon nennt die Bibel diese Herrschaftsform, in der sich religiöse, politische und wirtschaftliche Mächte zusammentun, um die absolute Herrschaft auf dieser Erde zu übernehmen. Und möglichst auch das Volk Gottes total zu vernichten. Wer sich Babylon nicht unterwirft, die Mächte, die es aufgerichtet hat, nicht anbetet, kann schließlich nicht mehr am normalen Leben teilnehmen, nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Aber bis es soweit ist, muss sich jeder Mensch bewusst gemacht haben, was er will. Den Weg des geringeren Widerstands gehen, sich der Mehrheit anpassen, sich guten, vernünftigen Gründen beugen, christlich bleiben, aber den Glauben nicht so eng sehen, Kompromisse schließen, da man ja irgendwie noch leben will, Entscheidungen nach Wohlfühlmentalität treffen. Oder ist man bereit, sich Gott und allen seinen Geboten völlig zu unterwerfen, sich deutlich von den Denkweisen der Gesellschaft zu distanzieren, auch wenn das massive Nachteile bringt. Bequemlichkeit und Komfort, um Gottes Willen aufzugeben, Verfolgung zu ertragen, um Gott wirklich anzubeten und ihm kompromisslos treu zu sein. Schon heute trifft jeder von uns immer wieder im Kleinen diese Entscheidung. Noch sind die Konsequenzen nicht so weitreichend. Aber sie werden noch kommen und jetzt stellen wir praktisch die Weichen, in welche Richtung unser Leben geht. Es geht mir nicht darum, Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Aber beim Studium der beiden Kapitel, die diesem Vers vorausgehen, ist mir bewusst geworden, in was für einer ernsten Zeit wir leben. Und das merkt doch jeder, der sich die Nachrichten anschaut. Antiterrorgesetze, mithilfe deren jeder entrechtet werden kann, die als extrem dastehen, die eine andere Meinung als die Obrigkeit vertreten. Damit kann die Glaubens- und Gewissensfreiheit ganz schnell reduziert werden. Angesichts der weltlichen Moralvorstellungen, die sich auch in die Gemeinde einschleichen, und angesichts der Kompromisse, die in vielen Bereichen aus einsichtigen wirtschaftlichen und vernünftigen Gründen eingegangen werden, frage ich mich, wo eben und wie es heute mit diesem absoluten Gehorsam Gott gegenüber funktioniert, wo er bleibt. Er ist nicht zeitgemäß. Akzeptanz und Toleranz ist angesagt. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, kommt es heute gerade auf kompromissloses Vertrauen zu Gott an, weil sich nämlich hier die wahre Anbetung zeigt und bewährt. Der ganze Text aus Offenbarung 15, Vers 4, und ich lese ihn jetzt mal im gesamten Zusammenhang, da geht es gerade um die Ehrfurcht vor Gott. Dort heißt es, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gott fürchten bedeutet, ihm mehr zu gehorchen als den Menschen oder den eigenen Sicherheitsbestrebungen. Nicht aus Angst, sondern in dem Bewusstsein, dass er das Beste für mich will. Auch wenn mir der Gehorsam manchmal Not bereitet. Wenn vielleicht der Chef sagt, aber am Samstag müssen Sie diese Fortbildung besuchen, aber am Freitagabend haben Sie hier zu stehen. Kompromisse? Naja, ist ja nur einmal, Ihr Gott wird das schon verstehen. Oder andere Dinge, Umgang mit Geld. Wie ist es mit Kompromissen und absolutem Gehorsam? Können wir, wollen wir ihm jetzt schon in der Gewissheit vertrauen, dass er, dass Gott selber der Sieger in diesem Kampf ist und bald das letzte Wort spricht? Kommen wir nun dazu, wie es hier im ersten Satz heißt, Gottes Namen preisen. Anbeten, Gottes Namen preisen. Wie macht man das? Wie gesagt, das englische Wort für anbeten, loben heißt worship. Und Worship bedeutet eigentlich Wert beimessen. Eine ähnliche Bedeutung haben wir in dem altkirchlichen deutschen Wort preisen. Und im Grunde kennen wir so den ersten Teil des Wortes, nämlich Preis. Über Preise reden wir immer wieder. Da ist der Preis wieder angestiegen und hier ist er zum Glück gefallen. Benzinpreise, Dieselpreise sind aller Munde. Und wenn wir uns überlegen, Preis bedeutet ja etwas, wie viel, also wir sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen, wenn uns das etwas wert ist, was eben so viel kostet. Wenn wir überlegen, was ist Gott uns wert? Wie können wir ihm anbeten und so den Wert ausdrücken? Anbetung heißt also, dass ich Gott lobe. Dass ich ihm im Gebet sage, wie sehr ich sein Wesen schätze. Was ich an Gott wunderbar finde. Ein modernerer Theologe hat mal gesagt, Gott applaudieren für das, was er ist und tut. Der dänische Theologe Søren Kierkegaard hat gesagt, dass wir durcheinander gebracht haben, wer was bei der Anbetung tut. Wir halten die Anbetenden für die Zuhörer, die Pastoren für die Alleinunterhalter und Gott für den Souffleur. Aber eigentlich sind die Anbetenden die Darsteller. Die Pastoren, die Souffleure und Gott ist der Zuhörer. Wie kann ich das jetzt machen, Gott loben und preisen? Und ich merke, wie schwer es mir fällt. Ich komme in alle möglichen Gemeinden, höre ganz, ganz viele Gebete. Und wirklicher Lobpreis ist selten dabei. Ich merke es ja bei mir selber. Ich probiere es auch selber zu praktizieren, wirklich nur Gott im Mittelpunkt, im Blickpunkt zu haben. Und es ist so schwierig. Immer wieder lande ich bei mir. Und selbst wenn ich Gott nur dafür danke, was er mir getan hat. Gottes Wesen loben bedeutet, dass ich mir klar mache, wie ist er? Was macht seinen Charakter aus? Zum Beispiel, Gott ist Liebe. Alles, was er tut, ist von Liebe bestimmt. Gott ist gerecht. Seine Herrschaft im gesamten Universum ist gut und er wird auch uns gegenüber nie ungerecht sein. Gott ist heilig. Er wohnt in einem Licht, zu dem eigentlich niemand kommen kann. So groß ist er. Er ist allmächtig. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Wir können über ihn als Schöpfer und die Schönheit seiner Schöpfung nachdenken. Über die Erlösung. Was das Menschsein und der Tod Jesu für den Vater und den Sohn bedeutet haben. Wir können über die Begriffe nachdenken, mit denen Jesus seine Aufgabe und sein Wirken vergleicht. Brot des Lebens, lebendiges Wasser, der gute Hirte, das Lamm Gottes, die Tür, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Was bedeutet es, dass Jesus die Wahrheit ist? Was steckt alles dahinter, dass Jesus der Weg ist? Wir können zur Übung über Texte nachdenken, in denen Gott gelobt wird, zum Beispiel im Psalm 89. Wenn wir, und ich merke selber, dass mir manchmal die Gedanken und Ideen fehlen, was ich denn da über Gott noch sagen kann. Und dabei gibt es so viel. Und so kann man auch gerne, und ich denke, dazu stehen diese Texte in der Bibel, Plagiat anwenden, das heißt, sich das anschauen, was andere vor uns schon über Gott gesagt haben. Und Psalm 89 ist einfach wunderschön. Da heißt es, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will auf deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr Zebaoth, Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschst über das ungestüme Meer, du stillst seine Wellen, wenn sie sich erheben. Und so weiter und so weiter. Es geht nur um Gott. Was er tut, wie er ist. Ähnliches finden wir in Offenbarung 7, Verse 9 bis 12. Offenbarung Kapitel 7, da geht es am Anfang um die Versiegelten und danach heißt es, Verse 9 bis 12 im 7. Kapitel, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und die Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Selbst die Wesen, die um Gottes Thron sind, loben ihn ständig. Es geht nur um Gott, es geht nicht um sie. Nur um Gott. Was passiert, wenn wir dieses Lob Gottes zu einem festen Bestandteil unserer Gebete machen? Und ich warne euch, es ist wirklich nicht leicht. Aber unsere Gebete bekommen damit eine neue Tiefe. So erlebe ich es zumindest bei mir. Und es gibt auch sehr, sehr gute Gründe dazu. Erstens, wenn wir wirklich Gott loben, dann nimmt unsere Wertschätzung und Liebe zu Gott zu. Weil wenn wir angucken, wie wunderbar er ist, boah, dann können wir ihn einfach nur lieb haben. Er wird uns immer wichtiger und wir sind immer mehr überzeugt, dass er es gut mit uns meint. Zweitens, die Anbetung weitet unseren Blick. Wir können viel besser erkennen, was Gott tun kann. Wir sind nicht so fixiert auf unsere Möglichkeiten, die uns vielleicht gerade bei unserem Problem einfallen. Und die frustrieren uns dann eher. Und dann neigen wir dazu, Kompromisse einzugehen, weil sonst finden wir ja keinen Ausweg, wir als kleine Menschen. Wenn wir aber uns auf Gott fokussieren im Gebet, dann rechnen wir mehr mit ihm und seinen Möglichkeiten und seiner Größe und seiner Weisheit. Wir nehmen dann besser wahr, was Gott in und an uns tun möchte. Drittens, Anbetung löscht unsere Angst aus. Das Bewusstsein der Größe Gottes und die Gewissheit, ein geliebtes Kind dieses allmächtigen Gottes zu sein, vertreibt unsere Furcht. Wenn wir uns dann mit den Wundern beschäftigen, die Gott getan hat und noch tut, dann trauen wir ihm auch die Lösung unseres Problems zu. Ist doch kein Thema, wenn er ein ganzes Volk durchs Rote Meer führen konnte. Warum kann er dann sich nicht auch um unsere Arbeitsstelle oder die Probleme mit dem Chef oder der Nachbarin kümmern? Geht doch. Viertens, die Anbetung erfrischt unseren Geist und gibt unserer Arbeit die nötige Kraft. Wenn wir über Gott nachdenken, dann wird unser Geist nicht durch Sorgen und Probleme blockiert und niedergedrückt. Ich habe einen wichtigen Spruch gelesen und der, denke ich, ist immer wichtiger zu praktizieren. Da heißt es, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Das heißt zwar nicht, dass er alles übernimmt, aber er erleichtert und erledigt vieles, wenn wir ihn in unserem Leben und unserer Zeiteinteilung an die erste Stelle setzen. Und das habe ich oft erlebt, auch in meinem Dienst. Fünftens, die Anbetung raubt unserem Widersacher die Kraft. Je mehr Gott in uns Raum gewinnt, desto weniger kann uns der Böse beeinflussen. Das Gebet ist die stärkste Waffe gegen Satan, denn dann verstehen wir ihn in Verbindung mit Jesus, der den Teufel ja schon besiegt hat. Und je mehr wir Gott anbeten, desto weniger stehen wir in der Gefahr, das Tier und sein Bild, die modernen Götzen unserer Zeit anzubeten. Sechstens, die Anbetung bereitet uns auf den Himmel vor. Wir haben es gerade gelesen. In der Offenbarung wird immer wieder gezeigt, was tun die Gestalten vor dem Thron Gottes. Die Menschen, die Erlösten, immer wieder loben sie Gott. Und wenn wir wirklich mal durchschauen, wenn der prophetische Blick von Johannes auf die Erlösten im Himmel gerichtet wird, dann sieht er, dass sie Gott loben und ehren. Sie stellen keine Fragen mehr, sie haben keine Kritik an Gott, warum er dies oder jenes im Leben zugelassen hat. Sie loben und ehren einfach diesen großen, wunderbaren Gott. Und ich denke, es ist schon ganz gut, wenn wir das hier schon mal üben. Weil es uns nämlich gut tut, nicht weil Gott es braucht, sondern weil es uns hilft, unseren Blick auf das Wesentliche zu richten. Nochmal die Zusammenfassung, die Auswirkungen unserer Anbetung. Erstens, unsere Wertschätzung und Liebe zu Gott nimmt zu. Zweitens, Anbetung weitet unseren Blick. Drittens, Anbetung löscht unsere Angst aus. Viertens, Anbetung erfrischt unseren Geist und gibt unserer Arbeit die nötige Kraft. Fünftens, Anbetung raubt unserem Widersacher die Kraft. Und sechstens, Anbetung bereitet uns auf den Himmel vor. Anbetung im Gebet verhilft also ganz entscheidend zur Anbetung als Lebenshaltung. Und damit haben wir zwei Teile dieses Textes betrachtet. Wir werden anbeten oder Gott loben direkt vor ihm. Am Anfang des Textes heißt, alle Völker werden ihn anbeten. Jetzt ist es wichtig, eben zu klären, wann wird das sein. Auch da gibt es in der Christenheit die verschiedensten Deutungen. Und dazu ist es immer ganz, ganz gut und wichtig, den Zusammenhang zu lesen. Wir lesen also Offenbarung 15, Verse 2 bis 4. Da heißt es, und ich sah, also Johannes sah, es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wenn wir also hier genau hinschauen, wir sehen, die Gläubigen oder beziehungsweise die Menschen, die hier berichtet werden, die große Schar, ist am gläsernen Meer. Das heißt, die Wiederkunft Jesu hat hier schon stattgefunden und diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, sind im Himmel und loben Gott für diesen wunderbaren Heilsplan, für das, was Gott alles getan hat, für seine Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, für seine Heiligkeit. Und ich glaube, das muss ein ganz wunderbares, tolles Erlebnis sein. Wir stehen da mit Millionen, Milliarden von Menschen aus mehreren Jahrtausenden, aus verschiedensten Völkern und Rassen, voller Freude vor Gottes Thron. Und wir alle können wunderschön singen. Und in unseren Stimmen spiegelt sich das Glück und unsere Dankbarkeit wieder, jetzt dort zu sein. Wir stehen vor Gott, der so lange unsichtbar für uns war, und merken besser als je zuvor, wie gut er es mit uns gemeint hat und wie lieb er uns hat. Aber die Geschichte der Erde ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz abgeschlossen. Satan existiert noch, die Menschen, die sich für ihn entschieden haben, sind noch nicht endgültig vernichtet. Sie sind bei der Wiederkunft gestorben, aber am Ende der 1000 Jahre eben schon wieder auch auferstanden. Nicht mit einem neuen Körper wie die Gläubigen, sondern so alt oder krank, wie sie halt gestorben sind. Sie versammeln sich um Satan und wollen mit ihm dieses neue Jerusalem angreifen. Nochmal so einen letzten Kampf gegen Gott und um die Herrschaft ringen. Denn Jerusalem ist zu dem Zeitpunkt auf die Erde zurückgekommen. Und ich lese jetzt einen Auszug aus dem großen Kampf nach der neuen Version. Wenn Jesu Auge auf die versammelte Menge der Ungläubigen fällt, dann wird sich jeder seiner Schuld bewusst werden. Die Menschen werden genau wissen, wo sie vom Weg Gottes abgewichen sind, was sie hätten tun und was sie hätten unterlassen sollen. Sie werden erkennen, wie oft Gott sie zur Umkehr gerufen und ihnen die Chance zum Neuanfang gegeben hat. Aber sie haben nicht gewollt. Die Last ihrer unvergebenen Sünden wird sie schier erdrücken. Und wenn dann über dem Thron das Zeichen des Kreuzes erscheint, wird das Leben Jesu und alles, was er für die Menschen getan hat, wie in einer Panoramaschau vor den Augen der Menschen ablaufen. Keiner, selbst Satan nicht, wird sich diesem gewaltigen Schauspiel entziehen können. Jetzt ist für das ganze Universum zu erkennen, dass die Auflehnung gegen Gott nicht Unabhängigkeit, Freiheit und unbegrenztes Leben mit sich bringt, wie Satan das immer behauptet hatte, sondern Knechtschaft, Unglück und Tod. Es wird furchtbar sein, wenn die Menschen begreifen, dass sie Frieden und Glück eingetauscht haben gegen Elend und Verzweiflung. Aber für Korrekturen ist es nun zu spät. Denn es ist die Zeit gekommen, dass das wahre Wesen Satans vor aller Welt enthüllt wird. Seine Anklagen gegen die Gnade und Gerechtigkeit Gottes müssen verstummen. Der Vorwurf, den er dem Allmächtigen gemacht hat, fällt auf ihn selbst zurück. Jetzt muss sich sogar Satan vor dem Schöpfer beugen und bekennen, dass Gottes Urteil gerecht ist. Endlich haben alle Fragen über Wahrheit und Irrtum in dem jahrtausendelangen Kampf zwischen Gut und Böse eine Antwort gefunden. Vor dem ganzen Universum ist klar geworden, wie sich Satans Herrschaft im Gegensatz zu Gottes Herrschaft ausgewirkt hat. Die Geschichte der Sünde wird für alle Ewigkeit der Beweis dafür sein, dass es Glück und Wohlergehen ohne Gehorsam und Liebe zu Gott nicht geben kann. Angesichts dieser unwiderlegbaren Tatsache werden alle Geschöpfe, ob sie treu geblieben sind oder nicht, einstimmig erklären: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Heiligen. Das heißt, es gibt einen Moment nach den 1000 Jahren, wo alle Menschen, die jemals existierten, Gott anbeten und seine Gerechtigkeit anerkennen. Die Erfüllung dieses Textes: ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Aber auch wenn sie jetzt Gott als rechtmäßigen und guten Herrscher über das Universum würdigen, ist die Chance zur Bekehrung vorbei. Jeder Mensch hat seine Entscheidung während dieses Lebens zu treffen. Und damit spricht er sich selbst das Urteil. Diejenigen, die sich gegen Gott entschieden haben, gegen diese absolute Herrschaft Gottes über sich, die wird das Feuer vernichten, mit dem auch Satan und jeder Keim zur erneuten Rebellion gegen Gott ausgerottet wird. Dann wird es nur noch Menschen geben, die Gott anbeten und seine Herrschaft anerkennen, so wie sie es in ihrem Leben in dieser Welt schon entschieden haben. Hier sind sie zwar auch immer wieder schuldig geworden. Sie waren nicht immer gehorsam und perfekt, aber sie haben immer wieder um Vergebung gebeten und sind bei ihrer Grundsatzentscheidung geblieben. Viele werden im Himmel sein, die um ihres Glaubens willen viel gelitten haben, vielleicht sogar dafür gestorben sind. Aber auch sie hatten in ihrem Leben zuerst in den kleinen Dingen gelernt, gehorsam und konsequent zu sein, und konnten es dann auch, als es umso schwerer wurde. Denn sie hatten Gott kennengelernt, sich mit seinem Charakter beschäftigt, während sie zu ihm beteten ihn anbeteten. Sie haben ihn dann mit ihren wachsenden Erfahrungen immer mehr zugetraut. Sie waren in der Liebe und Verbindung zu ihm immer intensiver. Erlebten seine Liebe und seinen Beistand in schwierigen Zeiten und haben gemerkt, wie wirklich die Liebe zu diesem großen und wunderbaren Gott gewachsen ist. Und so wurden sie zu Überwindern, haben mit Jesus sich selbst und die ganze Welt überwunden, war ihnen alles nicht mehr wichtig. Und dann wurden sie bei Jesu Wiederkunft in den Himmel mit aufgenommen, um dort mit ganz vielen Menschen für immer die Nähe Gottes zu erleben, nachdem sie sich hier schon so sehr gesehnt haben. Sie alle haben erlebt, wie schlimm Sünde und Ungehorsam Gott gegenüber ist und dass Gott es wirklich nicht verdient hat, weil er einfach nur liebevoll und gerecht ist. Und nun sind sie absolut geborgen und sicher, denn sie wissen, dass es nie wieder eine Rebellion geben wird gegen Gott. Und so wünsche ich uns allen, dass wir zu dieser riesigen Schar im Himmel gehören, die schon hier anfangen, Gott anzubeten. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Amen.